ihr geliebten Gottes. Wir wurden diese Tage ja schon an das uns bekannte Wort erinnert vom unausforschlichen oder unausspürbaren Reichtum des Christus. Und dazu wissen wir auch noch aus Jesaja, dass Gott feststellt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und beide Worte machen uns deutlich, dass wir uns auf einer Ebene bewegen, die den bloßen Verstand weit übersteigt. Deshalb bete ich und ringe darum, dass von all dem, was ich hier sagen darf, kein einziges Wort und kein einziger Gedanke seinen Ursprung in meinem alten Menschen oder in meinen eigenen Wünschen hat, sondern einzig Gottes Wort darstellt und aus dem Christus in mir entstammt. Jetzt haben wir aber alle schon liebe und wertvolle Brüder erlebt, die das wohl auch so wollten und dennoch Dinge gesagt haben, die sich dann irgendwann herausstellten als nicht Gottes Wort. Da fallen mir Vorhersagen ein, jahresgenaue Vorhersagen, wann der Herr Jesus die Entrückung starten würde. Oder wir hörten von dem 90-Jährigen, der die JCG wieder aufleben lässt. Ich kenne die Zeitschrift und lese sie nicht, sondern tue sie beiseite. Aber ich kenne auch den 90-Jährigen und das sogar sehr gut. Und wisst ihr was? Ich schätze ihn auch noch sehr und liebe ihn sogar. Denn er ist jemand, der den Herrn Jesus so sehr liebt, dass er sogar mit 90 Jahren noch so brennt, um so ein Werk zu beginnen. Das dürfen wir auch betrachten, selbst wenn wir an dem Werk was auszusetzen haben. Und von dieser Liebe, auch zu den Mitmenschen, die ich von diesem Mann eben lernen kann, da möchte ich von lernen. Und das wünsche ich mir, das soll bei dem, was ich sagen darf, sollte da doch was Eigenes bei sein, dass ich dann wenigstens erfunden werde als einer, der seinen Herrn und Haupt Jesus Christus liebt. Jetzt zu unserem Thema. Die Bibel stellt uns die Frage, Tod, wo ist dein Stachel? Und wenn die Bibel diese Frage stellt, dann ist das für uns Grund genug, um darauf eine Antwort zu suchen. Überlegungen zu Sterben oder Tod sollten wir doch bitte nicht aufbewahren, bis wir alt geworden sind. Geht uns doch alle an. Auch die jungen Leute in jungen Jahren. Und ich behaupte einfach mal, niemand von euch, die hier alle anwesend seid oder am Telefon mithört oder jemals diese Aufnahme hören werdet, niemand von euch allen ist nicht schon ganz konkret mit dem Tod konfrontiert worden. Jeder hat in seinem allernächsten Umfeld das schon miterlebt und war betroffen. Jetzt will ich aber von hier vorne ganz bewusst keine allgemeine Trauerbewältigung versuchen, denn das ist ja viel zu individuell. Vielmehr hat mal jemand gesagt, hab leider vergessen wer, Trost bedeutet Einblick in die Gedanken Gottes. Und das wollen wir tun. Wir wollen versuchen, Einblick zu finden in die Gedanken und Liebesabsichten Gottes, gerade zu einem solchen Thema. Und wenn uns das gelingt, dann dürfen wir im Angesicht des Todes auch Trost in Fülle finden bei dem Vater des Mitleids und Gott allen Trostes. Und wir dürfen Kraft zum Tragen finden, die überaus, so spricht es Paulus an, die überaus große und wirksame Liebeskraft Gottes, die überschwängliche Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte. Was ist das für eine Kraft? Solchen Trost und solche Kraft dürfen wir bei unserem geliebten Vater suchen und finden. Und erfahren. Nun wollen wir also beginnen, stellen uns als erstes die Frage, was bedeutet denn Tod? Und hören sofort wieder auf. Denn bevor wir darüber nachdenken, müssen wir doch erstmal wissen und klären, was Leben bedeutet. Also, nächste Frage, was heißt Leben? Das Werden des menschlichen Lebens wird uns im Schöpfungsbericht wunderbar aufgezeigt. Und weil nur das menschliche oder fleischliche Leben im Gegensatz zu dem göttlichen Leben vom Tod betroffen ist, wollen wir uns darauf konzentrieren. 1. Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Im 2. Kapitel, und Jahwe bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, hauchte in seine Nase Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also, es braucht Materie, den Staub von dem Erdboden, dazu den Geist Gottes, den Odem des Lebens, und dann wird der Mensch eine lebendige Seele. Aufpassen, der Mensch hat keine Seele, er ist eine lebendige Seele. Und wir beachten, was braucht es, damit der Mensch eine lebendige Seele werden kann. 4 Sachen will ich aufzählen. Erstens, den Geist ist klar, ohne den wird nichts lebendig. Zweitens, haben wir gelesen, die Materie, den Staub, den Erdboden, den Leib. Drittens, Gott hat doch gerade alles geschaffen. Es braucht ein Leben ermöglichendes Umfeld. Und viertens, es braucht das Bild Gottes. Der planerische Gedanke Gottes und die Absicht Gottes. Nochmal, die 4 Sachen. Es braucht den Geist, die Materie, das Umfeld und das Vorbild Gottes. Leben ist das Zusammenspiel, die Symbiose oder die Harmonie zwischen dem geschaffenen Leib, dem Geist Gottes, in einem lebensfähigen Umfeld, nach dem Vorbild Gottes und im Angesicht Gottes. Innigste Verbindung, Nähe und Abhängigkeit von Gott. Geist und Materie alleine reichen nicht. Es braucht auch das Umfeld, die Nähe und den Willen Gottes. Warum betone ich das so? Weil ich jetzt schon ans Ende denke. Ist doch ganz klar. Kann Leben existieren, wenn Gott nicht sein Ja dazu gibt? Kann Leben existieren, wenn Gott nicht die Möglichkeit dazu gibt? Natürlich nicht. Kann es also einen Aufenthaltsort für Menschen geben, der nicht von Gott gewollt und ermöglicht ist? Kann es nicht. Und was will Gott? Will Gott, dass es einen ewigen Strafort für die Geschöpfe gibt, die sich zu Lebzeiten von ihm abgewandt haben? Oder will Gott, dass alle Menschen gerettet werden? Dass sich seine Barmherzigkeit über das Gericht rühmt? Ist doch klar, Gott will leben und Gott will lieben und Gott will dich und mich und alle Menschen und alle Schöpfung in sein Leben hineinzeugen. Das ist sein Wille. Und dazu schafft er dann auch das Umfeld, die Möglichkeiten, die Gelegenheiten. Blicken wir nun auf die beiden erstgenannten Eigenschaften, die es fürs Leben braucht. Die Materie als den Leib und den Geist Gottes. Beides hat Gott den Menschen gegeben, und aus dieser perfekten Symbiose heraus darf der Mensch eine lebendige Seele werden. Bei der Erschaffung des Menschen ist der Mensch das erste Wesen, was im Bilde Gottes entsteht, aus Gott heraus und zu Gott hingewandt. Gott bildete den Menschen aus Staub. Das Wort, was hier für bilden steht, bedeutet etwas schaffen oder gestalten aus vorhandenem Material. Im Gegensatz dazu ist das, was Gott im Anfang schuf, da heißt das Wort bara, und das ist ein Schaffen aus etwas noch nie Dagewesenem. Wir haben es also hier mit dem zu tun, was schon da ist, was der Vergänglichkeit bereits unterworfen ist. Der Leib wird gestaltet aus der Materie des Erdbodens. Dieser Leib bildet das Gefäß. Und in dieses Gefäß füllt Gott nun den Odem des Lebens, seinen Geist, den Neshama, den gehauchten Geist. Und damit gehört der Mensch zur geschaffenen, vergänglichen Welt der Materie und zur ewigen Welt des Geistes Gottes. Mit unseren 5 Sinnen nehmen wir die Welt der Materie wahr. Der uns von Gott gegebene Geist nimmt die Welt Gottes wahr, kommuniziert mit Gott. Geist ist auch Sitz unseres Gewissens und durch den Geist können wir über uns selbst reflektieren, über uns selbst nachdenken. Und in diesem Dreiklang aus Geist, Seele und Leib gibt es nur dann lebensmäßige Harmonie, wenn Gottes Ordnung eingehalten wird. Dieser Dreiklang besteht aus drei Ebenen. Zu unterster Leib, darüber die Seele und zu oberster Geist. Die Bezeichnung Mensch oder Anthropos bedeutet hinaufgewandt Schauender. Lesen wir gerade 1. Korinther 2, Vers 10. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer unter den Menschen weiß, was im Menschen ist, außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Also hat auch niemand die Tiefen Gottes erkannt, außer dem Geist Gottes. Der Geist ist es, der uns nach oben schauen lässt. Vermittels des Geistes haben wir die Verbindung zu Gott. Bitte verwechseln wir den Geist nicht mit Verstand. Der Verstand braucht die Funktionen des Gehirns. Der Verstand beruht auf Erfahrungen, auf Gehörtem, auf Gelerntem. Der Verstand ist auf der Ebene der Seele. Der Geist erforscht alles, auch uns selber. Der Geist hat die Führung. Der Geist führt die Seele. Und diese Ordnung ist ganz wichtig. Ein Mensch, ein hinaufgewandt Schauender, ist dann lebendig, wenn der Geist die Seele und den Leib führt und nach oben leitet, zu Gott ausrichtet, die Verbindung zu Gott hält, die Schnittstelle zu dem Ewigen bildet. Der seelische Mensch kann diese Verbindung zu Gott nicht aufrechterhalten. Wir lesen weiter 1. Korinther 2, diesmal Vers 14. Der seelische oder natürliche Mensch, hier steht das Wort Psychikos, nimmt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes an, denn sie sind ihm Torheit. Er kann sie auch nicht erkennen. Das müssen wir für den Moment jetzt mal so stehen lassen. Auch wenn es nach Widerspruch zu dem klingt, was wir am Mittwoch gehört haben vom Johannes Uhlich. Wir merken uns das und kommen später drauf zurück. Passt also auf, ob ich drauf zurückkomme. Leben bedeutet die perfekte Harmonie aus Geist, Seele und Leib in völliger Verbindung und totaler Liebe zum Vater. Und das in der von Gott gegebenen Ordnung. Ist die Verbindung zu Gott gestört oder unterbrochen, dann bezeichnet die Bibel Menschen als Tote, obwohl sie biologisch noch am Leben sind. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und was ist denn damals geschehen bei Adam und Eva? Beide hörten auf ihre Seele, auf ihre Wünsche, auf ihr Verlangen. Und so kam es zu dem, was wir Sündenfall nennen. Die Blickrichtung hat sich verändert. Sie war nicht mehr hinaufgewandt schauend, sondern auf sich selbst schauend. Die Verbindung zu Gott wurde gestört, der Mensch wurde geistlich tot. Der Geist leitet die Seele, leitet nicht weiter die Seele, sondern die Seele führt von nun an den Geist und die Seele regiert. Sprüche 30 sagt, es gibt vier Dinge, die sind nicht auszuhalten. Ich will zwei davon nennen. Das eine ist ein Knecht, der König wird, und das andere eine Magd, die zur Herrin wird. Können wir nachlesen, Sprüche 30, Vers 21. Wenn also das Untergeordnete sich überhebt, dann ist das nicht auszuhalten. Dann ist die Harmonie mit Gott gestört, die Verbindung unterbrochen, die Symbiose aufgehoben und die Ordnung missachtet. Der Geist des Menschen, der doch eine Leuchte Jahwes sein soll, nimmt ab, verdunkelt, wird zur trüben Funzel, verkommt zu einem glimmenden Docht. Und was kennen wir vom glimmenden Docht? Gott sei Dank. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dennoch, Durch diesen geistlichen Tod folgt zwangsläufig auch der leibliche. Von da an müssen alle Geschöpfe sterben. Und jetzt sind wir beim Punkt. Alle müssen sterben. 2. Samuel, denn wir müssen gewisslich sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet ist, welches man nicht wieder sammeln kann. Doch Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm wegverstoßen bleibe. Der Psalmist sagt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, es gibt Dinge, die müssen geschehen. Dazu zählt auch das Sterben. In Matthäus 24, da wird gesagt: Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, seht zu, erschrecket nicht, dies alles muss geschehen. Es gibt also Dinge, die müssen geschehen. Und übrigens bei dem Matthäuswort steht noch dahinter, aber das ist noch nicht das Ende. Das gilt auch für unser Thema. Auf irgendeine Weise wird uns der Tod begegnen und betreffen. Und das sogar schon ganz persönlich zu unserer Lebzeit, nämlich dann, wenn wir alles das in unserem Leben, was Gott nicht meint, ans Kreuz bringen. Tod und Sterben ist also nicht nur eine Angelegenheit für eine womöglich ferne Zukunft, sondern ist unser tägliches To-Do im Alltag. Ist uns das bewusst und sind wir vorbereitet und ist uns der Tod ein Stachel oder entpuppt sich das Sterben vielleicht sogar als Gnade und Segen? Haben wir eine Hoffnung und Erwartung selbst für die schwersten Stunden, dass wir ganz bestimmt und ganz konkret wissen, was geschieht, wissen, was kommt, wissen, wer lenkt, wissen, wo es hingeht, auch in dem Moment, wo wir vor lauter Schwachheit noch nicht mal einen Finger heben können? Was bedeutet Sterben? Was geschieht dabei? Wo geht's dann hin? Erste Frage: Was bedeutet Sterben? Sterben ist ein Übergang. Ein Hinübergehen von der einen in die andere Welt. Eine Tür, ein Durchgang. Der Weg, auf dem wir da unterwegs sind, der ändert sich nicht. Gehen wir den Weg hier mit Christus, gehen wir auch mit Christus rüber. Leben wir auch drüben mit Christus. Gehen wir den Weg hier ohne ihn, gehen wir auch ohne ihn hinüber. Sind wir auch ohne Christus drüben. Zumindest so lange, bis er zu uns kommt und uns begegnet. Der Weg mit Christus führt vom Leben ins Leben. Der Weg ohne Christus führt vom Tod in den Tod. Es kommt nicht darauf an, wie lange wir auf dem Weg unterwegs waren. Und was geschieht beim Sterben im Augenblick des Todes? Die Einheit, die Harmonie, von der wir gehört haben, aus Geist, Seele und Leib, die wird aufgelöst und aufgetrennt. Geist, Seele und Leib, die bisher untrennbar zusammengehörten und miteinander verbunden waren, werden getrennt. Und das ist das Schmerzliche, das, was wir fürchten. Sterben bedeutet also nicht nur Durchgang, sondern auch Loslassen oder Trennung. Loslassen in dem Fall von allem, was an die Erde bindet. Bei der Trennung von Geist, Seele und Leib wird eben das, was vergänglich ist, getrennt von dem, was unvergänglich ist. Im Sterben wird die bisherige Einheit von Geist, Seele und Leib von Vergänglichem und Unvergänglichem wieder vereinzelt. Es ist der umgekehrte Weg aus dem Schöpfungsbericht. Der Leib geht zurück zur Erde, der Geist, so gibt es verschiedene Stellen, die sagen, er geht zurück zu Gott. Das lesen wir im Alten und Neuen Testament. Prediger sagt, denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und was sagt Stephanus? Herr, Jesu, nimm meinen Geist auf. Jesus sagt etwas Ähnliches. Jetzt wissen wir also auch, wo es hingeht beim Sterben. Der Leib geht wieder zur Erde, wie er gewesen ist. Der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und die Seele, aus dem Zusammenspiel von Materie und Geist, wurde doch der Mensch eine lebendige Seele. Durch das Durchdringen des Geistes Gottes in die Materie entstand doch was, was vorher gar nicht da war, was ganz Neues, die Seele. Die hat ja eine körperliche und eine geistige Seite, eine materielle und ideelle Seite, eine vergängliche und unvergängliche Seite. Und die Seele ist ja das Dritte, was den Menschen ausmacht. Etwas völlig Neues. Ist auch viel mehr als nur die Summe aus Geist und Materie. Es ist die individuelle neue Daseinsform. Die Seele ist nun die menschliche Person an sich. Seine individuelle Identität, seine eigene Persönlichkeit. Sie hat ja Verstand zum selbstständigen Denken. Sie kann fühlen und empfinden, hat ihren eigenen Willen. Die Seele ist der Sitz unseres Egos, unseres Selbstbewusstseins und nimmt unser eigenes Ich wahr. Der Leib kann über seine Sinne seine materielle Umwelt wahrnehmen. Der Geist nimmt das Göttliche wahr. Und diese arme Seele, was ist das für ein Gummiband? Mit der einen Hand greift sie zur vergänglichen Materie und mit der anderen hält sie am ewigen Göttlichen fest. Das kann schon mal zu Spannungen führen. Die Seele muss alles erdulden, ertragen und aushalten. Das Bindeglied vom Leib zum Geist. Was für ein Spannungsfeld. Wie wichtig ist also die Seele? Und jetzt kommen wir drauf zurück. Der Geist, so haben wir gehört und gesehen, soll die Seele und den Leib führen. Aber wenn der Geist doch nur noch ein glimmender Docht ist, kann er nicht mehr führen. Und dann übernimmt die Seele die Führung. Und dafür ist sie eben nicht geschaffen. Ein Mensch, der von seinem eigenen Ich, von seiner eigenen Seele geführt wird, kann also nur Fehlentscheidungen treffen, wenn er es noch so gut meint. Denn der seelische Mensch, also der von seiner Seele geführte Mensch, der kann Gott nicht gefallen, haben wir gelesen, weil es aus der Seele rauskommt und nicht mehr aus dem Geiste. Denn der den Geist Christi nicht hat, nimmt nichts wahr von den Dingen des Geistes. Der Geist des Gläubigen ist von dem Moment an, wo er gläubig wurde, lebendig gemacht. Und weiß von dem Moment an nicht nur das, was im Menschen ist, sondern auch das, was in Gott ist. Und der lebendig gemachte Geist kann die Seele wieder so beleben, dass die Seele ihre göttlichen Funktionen ausleben kann. Die Fähigkeiten, die ihr fehlen, wenn sie nicht vom Geist geführt wird. Der Geist, so haben wir es am Mittwoch gehört, muss die Seele wieder erwerben, einfangen, zurückholen, beleben. Das heißt, die Bedürfnisse der Seele werden vom Geist geleitet. Philipper 1,21 steht, wandelt würdig des Evangeliums des Christus, dass ihr in einem Geist feststeht, aus einer Seele gemeinsam im Glauben des Evangeliums wettkämpft. Die Seele ist also ein wesentlicher Teil, eine entscheidende Mitarbeiterin des Geistes und ergänzt diesen. Und unter der Führung des Geistes kann die Seele auch Gott wohlgefällige Dinge ausüben, die vielleicht der Geist nicht kann. Voll handlungsfähig sind wir also erst dann, wenn Geist und Seele voll zusammenarbeiten. Und alles, schreibt Paulus den Kolossern, was auch immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles geschehe, na klar, im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und weiter heißt es ein paar Verse, Vers 23, alles, was ihr tut, wirket aus der Seele, als gelte es dem Herrn. Mit der ganzen Persönlichkeit, als gelte es dem Herrn. Aber aufpassen. erst dann, wenn die Seele durch den Geist belebt, erworben und geführt ist. Wir lesen zum Beispiel ein paar Verse. Wir waren sanft in eurer Mitte, sagt Paulus den Thessalonichern, so wie eine Nährende die eigenen Kinder hegt. Diese Funktion des Sanftseins und der Hege und der Pflege ist doch eine Funktion der Seele, nicht des Geistes. Oder weiter heißt es, wir befleißigen uns mit großem Verlangen, umso mehr euer Angesicht zu gewahren. Befleißigen mit großem Verlangen oder sehnliches Verlangen, das sind doch Bedürfnisse und Funktionen der Seele. Und wird die Seele und somit die ganze Persönlichkeit des Menschen derart vom Geist geführt und wiederbelebt, dann kann es zu der Frucht des Geistes kommen. Da ist Liebe und Freude, Geduld und Milde und Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstzucht. Das nur im Geist, Liebe nur im Geist, wird nicht funktionieren. So wichtig und so wertvoll ist die Seele, aber eben nur, wenn die Seele vom Geist geführt, erworben und wiederbelebt ist. Und diese alte, selbstherrische Seele, haben wir auch diesen Vers gehört, die muss am Felsen zerschmettern. Und dann muss auch noch der Fels draufstürzen und sie zermalmen. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert, aber auf welchen irgendeiner fallen wird, den wird er zermalmen. So steht es in Matthäus 21, Vers 44. Das Bild können wir uns gut vorstellen. Die ist dann echt erneuerungsbedürftig. Das ist ein Totalschaden. Das ist ein Vollbankrott. Und eine so geschrottete Seele kann und wird der lebendig gemachte Geist jetzt wiederbeleben. Und ein Leben lang in seiner Zucht halten. Und was geschieht denn nun beim Sterben mit der getrennten Seele? Das wollten wir doch eigentlich wissen. Die ist ja dann ohne Leib und ohne Geist. Die Seele braucht ein neues Gefäß. Von bisherigen ist sie getrennt. Und das neue Gefäß ist nun für die einen, nämlich die, die in ihrem Leben ohne Gott unterwegs waren, das Totenreich wartet dort auf den Tag der Auferstehung des Leibes zu dem Gericht. Und für die anderen, und damit meine ich jetzt die Gläubigen, die Glieder seines Leibes sind, ist es nicht das Totenreich unter der Erde, sondern ein Haus von Gott bereitet in den Himmeln, dort, wo auch der Christus ist. Wir wissen doch, dass wenn unser irdisches Haus, diese Zeltwohnung, abgebrochen wird, wir ein Gebäude von Gott haben, ein äonisches Haus, nicht mit Händen gemacht, in den Himmeln. Auch dort wartet dann die Seele, auch auf den Tag der Auferstehung des Leibes, aber diesmal zum Leben und nicht zum Gericht. Natürlich gibt es auch für uns noch ein Gericht, das haben wir ja heute Morgen gehört, wenn wir vor dem Bema des Christus stehen. Wo es also für die Seele beim Sterben hingeht, ist abhängig von Zeit und Zustand. Es gibt eine Zeit, oder gab eine Zeit, wo der Tod noch Schlösser und Riegel hatte und das Lösegeld noch nicht bezahlt war. In der Zeit fand die Seele nach dem Sterben ihren Platz im Totenreich. Da gibt's unterschiedliche Räume und Örtlichkeiten, da will ich aber nicht drauf eingehen, das könnt ihr alles nachlesen in dem Buch von Adolf Heller, Aufenthaltsräume der Toten. Also, das lasse ich für den Moment beiseite. Wir alle kennen die berühmteste Darstellung darüber, über den reichen Mann und den armen Lazarus. Beide verstarben, beide Seelen waren im Totenreich. Der eine nannte sich Abrahams Schoß, der andere Hades als Überbegriff. Abrahams Schoß, lassen wir uns das nicht einreden, ist nicht der Himmel. Auch kein Ort im Himmel. Abrahams Schoß ist ein Ort innerhalb des Hades, des Totenreiches. Es ist gewiss ein Sonderort, weil er ist mit einer großen Kluft getrennt vom übrigen Totenreich und es kann keiner rüber. Und vermutlich ist dieser gesonderte Warteraum denen vorbehalten, die an der Auferstehung zum Leben und nicht zum Gericht teilhaben werden, da sie Gläubige oder Fromme des alten Bundes sind. Erwarten wir das dann auch, von Engeln in Abrahams Schoß getragen zu werden? Ich erwarte das nicht. Bloß nicht. Denn die Zeit, in der wir leben dürfen, ist eine andere. Seit Jesu Tod und Auferstehen haben sich die Machtverhältnisse im Kosmos total geändert. Fürchte dich nicht, sagt er, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Hier steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Könnte ich fast so stehen lassen. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Schlüssel, sagt er. Oder der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Und Paulus sagt, denn Gott ist einer, ebenso ist auch einer Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst für alle zum Lösegeld gibt. Erinnern wir uns, was wir eben gesagt haben, beim Sterben entscheidet sich nicht, wo wir hingehen, sondern das entscheidet sich vor. Das Sterben ist nur der Durchgang von dieser in jene Welt. Entscheidend, wo wir hingehen, ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Also, der Zustand ist entscheidend. Menschen ohne Verbindung zu Christus sind geistlich gesehen ja schon zu Lebzeiten tot. Deren Seele findet dann auch ihren Platz im Totenreich, im Hades, im Sheol. Und Menschen mit Christus, die Glieder seines Leibes, ja, hier muss ich mich korrigieren. Ist nicht das erste Mal, dass ich mich korrigieren muss. Wird auch nicht das letzte Mal sein. Das müsst ihr dann schon mal ertragen. Ich hielt es lange Zeit für einen Todesschlaf oder einen Seelenschlaf im Tode, ein schlafähnlicher Zustand bis zur Auferstehung des Leibes. Ich kann mich trösten, irgendwo steht ja auch was von Entschlafen. Aber dass der Zustand im Totenreich unbewusst oder schlafend ist, finde ich an anderen Stellen überhaupt nicht bestätigt. Und wenn schon der Zustand im Totenreich, wir erinnern uns, wie die beiden, fast hätte ich gesagt, kommuniziert haben, der arme Lazarus, ist ein bewusster Zustand. Und wie viel mehr der, der gar nicht erst in dieses Totenreich geht? Wohin gehen also die Gläubigen beim Sterben? Da bleiben wir jetzt mal ganz konsequent bei dem, was wir gesagt haben. Es ist nur der Durchgang. Gläubige Menschen, Glieder seines Leibes, sind vor dem Sterben auf dem Weg des Lebens in Christus. Und wo sind sie dann nach dem Sterben auf dem Weg des Lebens in Christus? Das beschreibt die Realität unseres Lebens. Und das ist nicht nur für die Zeit unseres irdischen Daseins, sondern auch für die Zeit des Übergangs, von dieser in die neue Welt und die Zeit danach. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Er hat es. Kriegt es nicht irgendwann. Er hat es. Er hat es und verliert es auch nicht im Sterben. Er hat es. Wahrlich, ich sage euch, steht in Johannes, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, und das tun wir, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer hat, der hat. Und er ist bereits hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen. Wir müssen unterscheiden zwischen Sterben und Tod. Sterben ist der kurze Moment des Übergangs. Leben und Tod ist der Zustand oder sind die Räume davor oder dahinter, je nachdem, auf welchem Weg wir waren. Tod ist der Zustand der Trennung von Gott. Leben ist der Zustand in Gemeinschaft mit Gott, in Lebensbeziehung und Liebesbeziehung zu unserem Vater. Die Glieder seines Leibes werden, obwohl sie sterben, den Tod nicht erleben, denn sie leben nach dem Tod in der Gemeinschaft mit Christus weiter. Die Glieder seines Leibes sterben ins Leben und die übrigen sterben vorerst in den Tod hinein. Es gibt also zwei Zustände nach dem Sterben. Leben, das ist der Zustand der Gemeinschaft mit Gott, und Tod, das ist der Warteraum auf das Gericht Gottes. Zustand der Trennung von Gott, Gottesferne und keine Beziehung zu Gott, bis er uns oder denen entgegenkommt. Diese beiden Zustände, Leben und Tod, fangen schon vor dem Sterben an und setzen sich nach dem Sterben fort. Beide Zustände haben eine biologische und eine geistliche Seite und beide Seiten gehören zusammen. Paulus schreibt in Ephesern, auch euch, die ihr tot seid in euren Kränkungen und Sünden gegenüber, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieser Welt, und Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, die wir den Kränkungen und Begierden gegenüber tot sind, er macht uns zusammen lebendig in Christus. Ja, das ist Gnade, dass wir Gerettete sein dürfen. Tod bedeutet getrennt. Keine Kommunikation, keine Beziehung, keine Gemeinschaft mit Gott. Der Zustand geistlicher Tod bedeutet auch, es gibt also einen Tod vor dem Sterben und einen nach dem Sterben. Wer aber geistlich zu Lebzeiten lebt, wird auch nach dem Sterben weiterleben. Die Neuzeugung des Lebens durch den Geist Gottes ist eine Wiedergeburt. Wir empfangen dabei Leben aus Gott. Wir empfangen das Leben, das in Gott selbst ist. Auferstehungsleben, Neuzeugung, Leben aus Gott. Dieses göttliche Auferstehungsleben tragen wir jetzt schon in uns und werden es nicht verlieren. Auch nicht im oder beim oder durch Sterben. Dieses Leben kann nicht sterben. Es ist Leben aus Gott. Und dieses Leben ist bewusst, nicht unbewusst. Dieses Leben ist Wachzustand, nicht Schlaf. Dieses Leben lebt, ob im Leib oder außerhalb unseres Leibes. Das hier im irdischen begonnene Gottesleben in uns setzt sich nach dem Sterben fort. Es wird dann vollkommen in der einstigen Auferstehung unseres Leibes. Beim Sündenfall trat erst der geistliche Tod ein, danach der leibliche. Hat eine Weile gedauert, gebe ich zu. So muss in der Auferstehung zuerst der Geist und dann der Leib aufstehen. Zwischen Sterben und Auferstehung gibt es einen Zwischenzustand. Und das ist kein bewusstloser Seelenschlaf, sondern ein Zustand bewusstes Lebens bei und mit Christus. Es setzt sich das Auferstehungsleben, das der Gläubige bei seiner Wiedergeburt und Neuzeugung durch den Geist ins Leben hinein, was er da empfangen hat, setzt sich auch nach dem Sterben fort. Hört nicht auf, macht keine Pause, schläft nicht. Und das war und ist und bleibt Leben in der Gemeinschaft mit Christus, bewusstes, wachsames Leben. Paulus sagt den Thessalonichern, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tags. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Demnach sollten wir nun nicht schlummern oder schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wenn also Gott uns im Diesseits schon auffordert, wachsam zu sein, dann lässt er uns doch, wenn wir bei ihm sind, nicht einschlafen. Von der Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus, unserem Herrn und Haupt, kann uns auch unser biologisches Sterben des Leibes nicht trennen. Wir sterben hinein in die Gegenwart Gottes. Lediglich unser irdischer Leib, der ruht in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Und ich bin überzeugt, sagt Paulus den Römern, dass weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und sagt deswegen, denn mir ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Beides ist der Volltreffer. Besser geht's doch gar nicht. Das Leben ist Christus und das Sterben Gewinn. Uns kann also doch nichts Besseres passieren, weder hier noch da. Wenn es aber das Leben im Fleisch ist, so bedeutet dies für mich Frucht in der Arbeit. Und was ich vorziehen werde, mache ich nicht bekannt. Ich werde aber aus den Zweien gedrängt, indem ich das Verlangen nach der Auflösung und dem Zusammensein mit Christus habe. Denn das wäre bei weitem das Beste für mich. Oder die bekanntere Übersetzung sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wir sind also hin und her gerissen. Lieber sterben, denn es ist ein Gewinn. Oder lieber hier weiterleben, denn es ist nötig und auch schön. Gut, dass wir diese Entscheidung über gehen oder bleiben nicht selbst treffen müssen. Aber auch nicht selbst treffen dürfen. Das bestimmt Gott allein. Der Mensch und gerade der gläubige Mensch ist nicht der Bestimmer über sein Leben, sondern er ordnet sich seinem Herrn und Haupt unter, auch in dieser Entscheidung, wie er bestimmt, so soll es sein. Dass Gott Menschen, auch Gläubige, in extreme Situationen führt, auch in Krankheiten oder depressive Zustände zulässt, in denen dann die Kraft fehlt, sich dem Willen Gottes weiter zu unterordnen. Das ist mir wohl bewusst. Und deswegen will ich über solche Situationen auch gar nichts richten. Gott allein weiß, das einzuordnen. Und auch das alles gehört zu dem Nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Solange uns also Gott in diesem irdischen Dasein belässt, ist es nützlich, dass wir hier sind. Ich hatte bei mir immer Sorge. Was passiert denn, wenn ich mal nicht mehr hier bin? Ich habe ja eine Familie. Was wird denn aus denen? Muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn es nicht mehr nötig ist, dass ich hier bin, kann ich gehen. Da sorgt Gott für. Habe ich überhaupt keine Sorgen mehr vor. Gott kennt unseren Nutzen. Auch wenn wir den nicht sehen, wenn wir gerne gehen würden und er lässt uns hier, was kann denn der Nutzen sein? Vielleicht haben wir noch einen Auftrag zur Verkündigung. Sei es, dass wir Anschauungsobjekte des Ausharrens in Geduld sein sollen. Sei es, dass wir Vorbilder für ein Leben in der Abhängigkeit von Gott sein dürfen. Sei es, dass in unserem Leben noch was in Ordnung gebracht werden muss. Sei es, dass wir als Beter für unsere Familien und Mitmenschen gebraucht werden. Mit irgendeinem Mandat hat uns Gott ausgestattet für das Diesseits. Unser Leben ist keine Privatsache, sondern Gott setzt uns ein zu seiner Lust, zu seinem Ziel und zu seinem Zweck. Und das hast du gelesen. Denn keiner von uns lebt sich selbst, stirbt sich auch keiner selbst. Denn wenn wir leben, leben wir dem Herrn. Wenn wir auch sterben, sterben wir dem Herrn. Folglich, ob wir leben oder ob wir auch sterben, wir sind des Herrn. Dazu starb Christus und lebt, damit er der Toten wie auch der Lebenden Herr sei. Sterben für den Gläubigen heißt, bei Christus zu sein. Hineintreten in die Gegenwart Gottes. Sterben ist für den Gläubigen kein Verlust, sondern Gewinn. Die Toten in Christus sind bei Christus, mit ihm zusammen, im himmlischen Vaterhaus, in Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihm. Sterben für den Nichtgläubigen heißt, nicht bei Christus zu sein, nicht hineintreten in die Gegenwart Gottes, eintreten in Tod und Finsternis, Aufenthalt im Wartesaal zum Gericht. Und wenn wir, die Gläubigen, heute sterben, so sterben wir dem Herrn. Es ist der Herr Jesus selber, der uns drüben mit offenen Armen empfängt, sich auf uns freut, der zu uns sagt, auf dich habe ich schon lang gewartet. Und so wie der Herr selber kommt zur Entrückung, so bin ich überzeugt, holt er im Moment des Sterbens auch die Seinen selber ab. Muss das nicht sogar sein? Wir sind und bleiben doch in ihm. Du machst die Augen hier zu und wenn du sie dort öffnest, siehst du als erstes Jesus Christus, dein Herrn und Haupt. Ich kann Paulus gut verstehen, wenn er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und darum heißt es, in die Höhe aufgestiegen hat er die Gefangenschaft gefangen genommen und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufstieg, was ist das anderes, als dass er auch zuvor runtergestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der auch aufgestiegen ist, hoch über alle Himmel, um das All zu vervollständigen. Nach Ostern hat Jesus in der Auferstehung, oder zu Ostern hat Jesus in der Auferstehung die Gefangenschaft gefangen geführt. Somit gibt es für die Gläubigen, die nach Ostern sterben, keine Gefangenschaft mehr im Totenreich, sondern Freiheit in Christus. Ist damit die Frage beantwortet, wohin beim Sterben die Seele derer geht, die dem Christus angehören und Glieder seines Leibes sind? Die Seele und der Geist bleiben nach dem Sterben der Gläubigen zusammen, in und bei Christus. Nur die Verbindung zu unserem geschaffenen Leib, zu dem Leib der Niedrigkeit, die wird aufgelöst. Oder soll ich besser sagen, wir werden befreit von dem Leib der Niedrigkeit, befreit von der Schwachheit des Fleisches, befreit von dem Geschaffenen, was an die Erde bindet. Das geht ja wieder zur Erde. Und das Göttliche, der Geist und das Gewordene, also die belebte Seele, werden gelöst, befreit, getrennt von dem mit Händen Gemachten, von dem, was an die Erde bindet. Der Leib ruht in der Erde bis zur Auferstehung. Aber irgendwas passt noch nicht. Ohne Leib wird doch die Seele nackt erfunden. Und damit eben das nicht geschieht, erhält sie ein neues Gewand. Bei dem Thema Gewand könnten wir uns jetzt aufhalten. Das tun wir aber nicht, denn sonst würde es viel zu spät. So wird es nur zu spät. Deshalb stellen wir nur fest, dieses Gewand ist noch nicht der Herrlichkeitsleib, den wir erwarten zur Auferstehung und Entrückung. Dieses Gewand ist ein Zwischengewand als Ersatz für den in der Erde ruhenden Leib, so lange, bis der Leib an der Auferstehung der Glieder seines Leibes teilhaben darf, zur Zeit der Entrückung. Seele und Geist erhalten ein Übergangsgefäß, eine neue Behausung. Unser Zwischenzustand im Zwischenleib ist ein Zwischenzustand. Wir sind Wartende mit dem Christus. Unser Beitrag zur Heilsgeschichte oder die Vollausbaustufe zur Heilsgeschichte setzt sich erst fort mit dem Auferstehungsleib, mit dem ganzen Christus nach der Entrückung. Wir werden nach dem Sterben dort sein, wo Christus ist, also bei ihm in dem gemachten Haus. Den Herrlichkeitsleib erhalten wir erst bei der Auferstehung des Leibes. Und ich lese nochmal den Vers, den wir schon mal begonnen haben. Wir wissen doch, dass wenn unser irdisches Haus, diese Zeltwohnung, Zelt ist ja nichts Bleibendes, abgebrochen wird, wir ein Gebäude, das hält, wir ein Gebäude von Gott haben, ein äonisches Haus, nicht mit Händen gemacht in den Himmeln. Wir ächzen ja doch in diesem Körper und sehnen uns danach, die Behausung aus dem Himmel überzuziehen. Wenn auch wir sie nämlich anziehend nicht unbekleidet erfunden werden sollen. Denn wir, die wir in der Zeltwohnung sind, ächzen und sind beschwert, woraufhin wir nicht ausgezogen, sondern überzogen werden wollen, damit das Sterbende vom Leben verschlungen werde. Der aber gerade dies an uns bewirkt, ist Gott, der uns auch das Angeld des Geistes gegeben hat, so sind wir nun allezeit ermutigt und wissen, dass solange wir in diesem Körper daheim sind, wir noch außerhalb des Heims sind, fern vom Herrn, denn wir wandeln hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung. Wir sind aber ermutigt und es erscheint uns wohl, eher aus dem Heim, aus dem Körper zu ziehen und beim Herrn daheim zu sein. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder außerhalb des Heims, ihm wohlgefällig zu sein. Wir warten also nicht aufs Sterben, sondern wir warten auf unseren Herrn und Heiland und warten auf sein Kommen zur Entrückung der Gemeinde. Ob wir hier auf der Erde sind oder im Zwischenzustand schon im Himmel oder in der Vollendung, wir wollen so leben, wie es ihn erfreut und wie es ihn ehrt, zu seiner Lust, so leben, dass er Freude an uns hat. Und daran wird sich nichts ändern. Das dürfen wir heute und hier und jetzt schon lernen und üben und praktizieren. Hätte ich den Vers ein paar Verse vorher begonnen, dann hätte es da geheißen, und das lese ich jetzt, darum sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird auch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Ungläubige Menschen haben noch keinen inneren Menschen. Und wir haben dann eine Wohnstadt, die nicht mit Händen gemacht ist. Das bedeutet, es ist nicht von dieser Schöpfung. Denn die Schöpfung ist ein Werk der Hände Gottes. Es ist also nicht ein Schöpfungswerk seiner Hände, sondern aus seiner Liebe herausgezeugt. Und dort haben wir nicht nur eine Hütte, die vergänglich ist, sondern ein Haus, was bleibend ist. Ein Haus göttlicher Natur. Wenn also ein gläubiger Mensch stirbt, geht nicht nur sein Geist zu Gott, sondern auch seine vom Geist geführte, lebendig gemachte Seele in dieses nicht mit Händen gemachte Haus. Der Leib muss einen Moment warten, bis zur Entrückung. Seele und Geist dürfen schon in der Gegenwart der Anwesenheit der Herrlichkeit des Herrn sein. Dort erwartet uns der Herr, hat uns eine Wohnung bereitet. Und dieser Prozess des Sterbens, das hatten wir auch gesagt, beginnt schon zu unseren Lebzeiten. Denn wir sind doch und gehören doch nach dem äußeren Mensch gestorben. Sind gekreuzigt und begraben uns. Und Christus hat uns mit sich auferweckt und auferstehen lassen und lebendig gemacht. Und wir sind mit dem Christus hineinversetzt in die Majestät Gottes und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Gekreuzigt, gestorben, begraben, lebendig gemacht, auferweckt, hineinversetzt. Unser Leben ist also mit Christus verborgen in Gott. Da ist unser Leben. Noch ist es verborgen, aber es wird offenbar. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Aha, wir sind bei dem, der die Auferstehung und das Leben ist. Und zu wem Jesus jemals kommt und eingehen wird, zu dem kommt das Leben und zu dem kommt die Auferstehung. Und in demjenigen, in dem Jesus lebt, in dem lebt die Auferstehung, in dem lebt das Leben. Wie soll der sich denn woanders als beim Lebendigen aufhalten? Der hat doch nicht seinen Platz im Totenreich, der hat seinen Platz in ihm. Das ist das, was uns erwartet im Moment des Sterbens. Wo ist also, o Tod, dein Stachel? Wir brauchen uns nicht zu ängstigen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, ob dem, was wir ja alles gar nicht kennen und wissen. Und so, ich komme nochmal zurück auf den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann wollte sofort losziehen und sagen, ich will all meinen Brüdern noch Bescheid sagen. Nee, muss nicht. Ist schon alles gesagt. Es ist alles gesagt, was wir wissen müssen. Die Bibel ist vollständig. Es ist uns alles gesagt. Und da ist nicht die Rede von Furcht. sondern da ist von Gewinn die Rede, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wir dürfen uns freuen ob dem, was uns erwartet. Im Moment des Sterbens kommt unser Herr Jesus auf uns zu und empfängt uns mit offenen Armen und bringt uns in die Gegenwart seiner Herrlichkeit, wo schon längst alles bereitet ist und auf uns wartet. Und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dieses Wissen und dieser Glaube dürfen uns trösten, wenn wir an unser eigenes Sterben denken, wenn wir an die Lieben denken, die schon hinübergegangen sind, wenn wir an die denken, denen dieser Übergang wohl bald bevorsteht. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Der Tod hat nur Gewalt über Erschaffenes. Über Göttliches, Unerschaffenes hat er keine Macht, ist doch selber nur ein Geschöpf. Die Milliarden von Geschöpfen, die nach Ablauf ihrer irdischen Daseinsfrist zu ihm hinabkamen, die schloss er in seine Kammern ein. Und niemand vermag sich aus eigener Kraft seiner Herrschaft zu entziehen. Als aber Christus selber hinabkam, vermochte der Tod, ihn eben nicht zu halten. Die Kammern des Todes, sagt uns das Alte Testament, haben Tore und Türen und Pforte und Schlösser und Riegel, damit sind sie gesichert. Und die Schlüssel befanden sich bis zu Tod und Auferstehung unseres Herrn im Besitz des Kerkermeisters der Unterwelt, des Todes. Und der Tod hat das Recht und die Pflicht, jeden, der gesündigt hat, nach Ablauf seines Lebens in eine dieser vielen Kammern seiner Unterwelt zu sperren. Je nachdem, in welchem Sündenzustand der Betreffende zu ihm kam. Das gilt auch heute noch für alle, über die das Verdammungsurteil noch nicht aufgehoben ist. Denn der Tod ist der Sünde Lohn. Es ist bis heute noch für alle, die noch in ihren Sünden sind. Und wo Sünde ist, hat der Tod ein Anrecht. Gibt keine Ausnahme von. Und von Natur aus stehen alle unter diesem Urteil. Fleisch und Blut haben keinen Platz bei Gott. Die Überwindung des Todes durch unseren Herrn und Haupt, durch den Herrn des Lebens, ist der allergrößte Sieg der Weltgeschichte. Dieser Sieg brachte die völlige Änderung der Lage im ganzen Kosmos mit sich. Satan ist gerichtet, der Tod ist besiegt, so völlig besiegt, dass er sogar die alttestamentlichen Heiligen aus ihren Gräbern hat ziehen müssen, lassen müssen an jenem Ostermorgen. Und die Tore der Unterwelt schließt jetzt der auf, der die Schlüssel hat. Solange der Herr noch nicht wiederkommt, ruft er die Glieder seines Leibes nach Vollendung ihres irdischen Daseins auf dieser Erde ab und tut es selber. Der Tod hat über die keine Macht mehr. Wir unterstehen in allem unserem Herrn und Haupt, dem Christus. Und das Gesetz des Todes ist für uns eben aufgehoben. Der Herr selbst ruft uns heim. Wir entschlafen nicht durch den Tod, sondern durch Christus. Deshalb sind wir auch nicht Tote im Tode, sondern Tote in Christus, wie es Paulus den Thessalonichern sagt. Und darum nennt die Bibel völlig zu Recht die Toten, die in dem Herrn sterben, glückselig. Und seit der Auferstehung Christi und mit der Zugehörigkeit zu seinem Leib ist das Sterben Gewinn geworden. Bei Christus zu sein, ist weit besser, als hier auf Erden zu leben. Sodass in dem, der solches erkannt hat, eben auch die Lust erwacht, abzuscheiden und bei ihm zu sein. Diese Gewissheit und diese Zuversicht und diese freudige Erwartung dürfen wir haben im Hinblick auf unser Sterben und im Hinblick auf den Heimgang derer, die wohl bald heimgeholt werden und im Gedenken an die, die schon heimgeholt wurden. Wie schwer die letzten Meilen in der Schwachheit des Fleisches auch immer war oder ist oder sein wird. Wir sind ganz gewiss, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Mit Fug und Recht darf Gottes Wort also fragen: Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Und gibt dann selbst die Antwort: Verschlungen ist der Tod im Sieg. Dem Tod ist die Macht genommen von dem Allmächtigen. Der Tod ist besiegt vom Sieger. Und darin erweist sich Christus als ein nie dagewesener Sieger. Bei seinem Sieg und in seinem Sieg gibt es keine Verlierer. Alle haben Teil an seinem Sieg. Selbst der Tod wird verschlungen, einbezogen hinein in den Sieg. Der Tod darf dann auch Sieger sein, nicht als Tod, aber als der, der verändert wurde. Und seine eigentliche Macht des Fernhaltens, die ist verwandelt, die ist umgestaltet, die ist aufgehoben, die ist verschlungen, sodass kein Tod mehr sein wird, sondern Gott wird sein Alles. Und das auch noch in allen. Davon wollen wir morgen noch viel mehr hören. Für heute wollen wir uns freuen und dankbar sein, ob unseres herrlichen Zustandes, Glieder am Leibe des Christus sein zu dürfen aus lauter Gnade. Ob unserer herrlichen Zuversicht, Glieder seines Leibes und in ihm zu sein und zu bleiben, gerade auch in der Stunde unseres Sterbens. Und wir freuen uns an dieser wunderbaren Hoffnung, Überwinder und Sieger in Christus sein zu dürfen, in diesem und dem zukünftigen Leben. Wir sind und bleiben sein und wir sind und bleiben in ihm. Halleluja. Amen. Amen. Ja, dann will ich noch mit uns beten. Geliebter Vater in Jesus Christus, treten wir vor dich, um anzustaunen und anzubeten und dir zu danken für das, was du geschaffen und getan hast. Das hast du von Anfang an im Sohne geplant und fest beschlossen. Du hast den Ausweg von Anfang an geschaffen. Wir danken dir, dass du uns in dein Leben hineingezeugt hast und wir Glieder am Leibe des Christus sein dürfen. Nicht, weil wir uns das irgendwie verdient hätten oder jemals verdienen können, sondern weil du deine Übermaß an Gnade an uns schwachen Kreaturen zur Schau stellen willst. So begegnest du uns. Du hast uns auserwählt vor Grundlegung der Welt und hältst uns jetzt bei dir. Danke, dass du der Herr über unser Leben bist, weil du uns in dein Leben hineingezeugt hast. Und du möchtest, und so wollen wir es auch, dass dieses Leben von uns im Hier und im Dort gelebt wird. So rühre du unsere Herzen an und gib uns deine Kraft, die wir brauchen, um Überwinder zu sein. Wir sind es schon und wir wollen uns auch so verhalten, um denen, die um uns herum sind, von dir Zeugnis zu geben. Ob es die Nachbarn sind oder ob es die sind, die uns aus den Himmeln zusehen oder wer und wo auch immer, wir wollen deine Zeugen sein und überfließen von dem, womit du uns füllst. Und dass du uns bei dir hältst, auch in der Stunde unseres Sterbens, dass du uns zu dir ziehst und dass nichts und niemand uns von dir trennen kann, das ist uns so eine Zuversicht. Dafür danken wir dir, dass wir das wissen und glauben und annehmen dürfen. Und dass wir, egal in welchem Zustand, ob im Hier oder im Dort, dass wir es immer mit dir zu tun haben. Wir können nur gewinnen. Dafür danken wir dir und darüber loben wir dich und befehlen dir alle die an, die auf diesem Weg es schwer haben, die, weil sie an dir festhalten, verfolgt, gequält, misshandelt werden, verachtet werden. Wir denken auch an dein Israel und an dein Jerusalem und wissen, auch sie hast du dir erwählt. Und auch mit ihnen kommst du zum Ziel, denn du kommst immer an dein Ziel. So wollen wir dich loben und verherrlichen mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und indem wir dir glauben in allem, was du gesagt hast. So geh du mit uns in diese Nacht. Wir denken an die, die noch fahren müssen, behüte und bewahre sie. Wir denken an die, die erst gar nicht kommen konnten, weil sie krank waren oder krank sind oder weil sie verhindert waren oder weil sie vielleicht auch nicht kommen wollten. Du sei bei ihnen allen. Amen.
Amen.